BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt Hetter Andreas Estner. Der Herbst ist ein Fest für die Sinne, wenn an sonnigen, milden Oktobertagen die Sonne die bayerische Landschaft in ihr goldenes Licht taucht und die letzten Blüten des Jahres mit dem farbenprächtigen Herbstlaub um die Wette leuchten. Ja, dieser Text ist nicht von mir, dieser wunderschöne Text, sondern von unserem heutigen Gast. Und das ist die BR-Heimatkräuterexpertin Astrid Süßmuth. Astrid, grüß dich.
Servus und guten Morgen.
Schön, dass du wieder da bist. So wie du den Herbst beschreibst in diesen Zeilen, hört mal raus, magst du den Herbst sehr gern?
Wahnsinnig gern. Das sind einfach die allerschönsten Tage zum Draußensein, zum nochmal Sonne tanken und zum Bergsteigen natürlich.
Wir machen heute einen Streifzug durch den Herbst in Bayern. Wir entdecken Kulinarisches, Heilsames und viel Staunenswertes. Ich freue mich auf zwei interessante Stunden. Der Herbst steht heute bei uns im Mittelpunkt und liebe Astrid, du hast uns eines der schönsten Herbstgedichte mitgebracht, nämlich von Rainer Maria Rilke.
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten reif zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein.
Schöner kann man es eigentlich nicht ausdrücken.
Na, da ist alles drin, finde ich. Das ist so eine melancholische Schönheit, die der Herbst eben hat, obwohl ja alles so strahlend und hell ist. Aber es ist der Übergang von den Jahreszeiten und es ist ein Wandel und es ist die Vergänglichkeit von der Natur, eben mit der Sonnenuhr, die immer die Vergänglichkeit vom Leben ist. Aber es kommt noch die letzte Süße rein. Es sind eben noch diese sonnigen Tage und das Ganze kann ja auch als Leben aufgefasst werden. Es ist ja wie ein Gebet eigentlich von dem Rainer Maria Rilke dargestellt, das ganze Gedicht, das, die letzten Tage des Sommers noch zu nutzen und genauso wie man sein Leben nutzen soll, nicht einfach verstreichen lassen, was einem da ist. Das war jetzt ganz spannend. Ich habe das daheim erzählt und wir sind draufgekommen. Mein Mann hat das schon in der Schule interpretiert, der Bub, die Tochter. Dann habe ich mit meinen Eltern telefoniert, dann sagen die, ja, das haben wir auch schon in der Schule interpretiert. Also jeder kennt das Gedicht und es ist, weil es einfach so allgemein und so zeitlos ist und diese Zeit so wunderbar beschreibt. Ja. Und natürlich der Wein gehört unbedingt dazu und eben diese süßen Früchte.
Das ist ja so ein schönes Bild, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Schöner kann man es nicht sagen.
Schöner kann man es nicht sagen. Und diese Vollendung, stellen wir eben die Früchte vor, wie die Äpfel reif sind und die Birnen, aber auch die Wildfrüchte, das Wildobst, das man fast übersieht, aber das so einen enormen Stellenwert eigentlich in der Natur, in der Ökologie hat, wie etwa ganz normal die Hagebutte. Mhm. Ganz eine feine Frucht, also Hagebuttenmarmelade, Hagebuttenmus, also nicht nur mein Bursch leckt da, wenn ich das mache. Das ist ja eine Riesenarbeit, dieses Hagebuttenmus zu machen aus die kleinen Hagebutten mit der flotten Lotte, das umzudrehen, dass die Kernl rausgingen.
Weil man so viel braucht auch, oder Hagebutten?
Weil man auch so viel braucht und es muss genau der richtige Zeitpunkt sein. Die darf noch nicht zu weich sein, sonst sind sie nämlich dann geschmacklos. Die sind verwässert dann und wenn es zu hart sind, dann schmeckt es auch noch nichts. Also man muss immer genau schauen, wo es sind und die Ernten darf man auch nicht einfach blind reinspringen und die aus der Heckenrose rausziehen, sonst ist man verkratzt von oben bis unten natürlich.
Weil die sticht.
Ja. Aber die findet man dann schon und dann wieder die richtige Zeitpunkt, diese Hagebutte zu ernten in dem wunderschönen Rot. Das Rot Zeichen des Lebens und der Kraft und der Immunkraft, das schmeckt gut, es macht kräftig und es stimuliert tatsächlich die Hagebutte, auch das Immunsystem, die zu essen, die als Zubereitung zu machen, also als Pulver zum Beispiel, es stimuliert das Immunsystem, gerade wenn man auch Arthritis hat oder Rheuma, dass man diese besser verarbeiten kann und dass es tatsächlich dann auch schmerzlindernd ist.
Die ist auch sehr Vitamin C-haltig, oder? Die
ist sehr, sehr, sehr Vitamin C-haltig, war früher eines der wichtigsten Früchte zu sammeln für den Winter. Deswegen hat es beispielsweise auch der von Fallersleben für die Oper Hänsel und Gretel reingedichtet. Ein Männlein steht im Walde. Da flicht nämlich die Gretel einen Kranz aus Hagebutten und das Männlein steht im Walde, ganz still und stumm, ist nicht der Fliegenpilz, sondern es ist die Hagebutte, die gerade für Kinder so wichtig war, um die gesund über den über den Winter drüber zu bringen.
Für die einen ist der Herbst der Abschied von Wärme, von Licht und Freude. Die sind eher ein bisschen traurig, dass es jetzt kälter und dunkler wird. Und für andere ist der Herbst eine wunderbare Zeit. Zurzeit haben wir ja Vollherbst in Altbayern. Und in Altbayern heißt der Herbst auch Hirgst oder Hirgst oder Hirgst. Woher kommt der Begriff Herbst eigentlich?
Ja, gerade an dem Hirgst, da hört man ja schon, dass das ganz nah an dem Harvest dran ist. Und das ist ein sehr alter Ursprung von Ernte. Also es steht dafür, jetzt wird die letzte Ernte eingefahren, auch wenn die Getreidefelder schon längst abgeerntet sind. Aber jetzt kommt eben das Letzte, was man noch einlagern kann. Und mit den Herbstnebeln weiß man, jetzt wird es Zeit. Und dann herbstelt es auch langsam. Wobei das, was finde ich immer, dieses Wort herbsteln, ein wunderschönes bayerisches Wort, das passt heuer gar nicht so arg, weil das hat das Klamme nur ein bisschen dabei. Mhm. Das ist eben das feuchte Kühle, was kommt, ist eine Wahrnehmung, dass es in der Luft liegt. Und momentan ist es ja eher der pralle Altweibersommer, der da ist, wo man rauskommt, wo man die Sonne noch genießen kann. Es ist jetzt eher der goldene Herbst als weniger die Herbstmelancholie. Das ist die klare Luft, die wir gerade haben und diese Herbsttöne mit dem satten Gold, Orange, Rot, ins Rote hineingehend. Einfach die schönen bunten Blätter unter dem klaren Himmel, unter dem blauen Himmel von den Berg aus hat man eine unglaublich schöne Sicht. Mhm. Und wenn man im grauen Felsen vom Karwendel ist, dann ist das mit dem Ahorn und diesen ganzen Blättern einfach nur gewaltig.
Mhm. Warum färben sich eigentlich die Blätter im Hirgst bunt?
Die färben sich eigentlich gar nicht bunt.
Ach so?
Nein, eigentlich nicht. Das ist eher so, also es wird kälter und das merken die Bäume natürlich. Und bevor aber der erste Frost kommt, der diese feinen Kapillare sprengen würde und die Blätter zerstören, dann die Bäume ihre wichtigsten Inhaltsstoffe, die sie aufkäuten müssen, nämlich das Chlorophyll, das ist dieser grüne Farbstoff, mit dem sie die Photosynthese machen können, der sehr schwierig herzustellen ist vom Stoffwechsel her durch das Magnesium, das eingelagert wird, den werden sie zurückziehen in die Wurzel. Das heißt, die Blätter sind zusammengesetzt in der Farbgebung aus verschiedenen Farben. Das ist einmal das Grün und dann sind aber noch Flavonoide, Carotenoide, Anthocyane drin. Die Flavonoide, die machen eine gelbe Farbe. Die Carotenoide sind so gelb-orange und die Anthocyane gehen ins rot-dunkelrote rein. Und wenn jetzt das Chlorophyll, dieser grüne Farbstoff, weggeht, dann bleibt einfach nur noch das gelb-orange-rot über. Besonders schön kann man das zum Beispiel sehen am wilden Wein. Den haben wir ja vor der Haustür immer, wird er sehr gern gepflanzt, weil er eben diese schöne rote Herbstfärbung hat. Und der wilde Wein hat tatsächlich Anthocyane drin, diese roten Farbstoffe, stark roten Farbstoffe, die eigentlich alles färben. Man merkt auch, wenn man die Blätter mit der Hand zusammentut, da hat man richtig rote Hände dann noch, weil die so sehr abfärben. Der wilde Wein ist übrigens gar keine heimische Pflanze, sondern der kommt eigentlich aus Amerika. Und den gibt es in einer Variante, wo er sich an das Haus hinkletten kann mit so Saugnäpfen.
Ja.
Und den kann man aber auch rein rankend nehmen, dass er das Haus nicht zerstört und nicht in die Bausubstanz geht. Und dann ist er eine wunderschöne Begrünung oder Befarbung.
Befarbung?
Befarbung, ja. Wo man immer aufpassen muss, ein bisschen Websenmengen. Die Früchte sehr, sehr gern. Die Früchte sind auch nicht essbar, die sind leicht giftig. Websen mögen die sehr gern und deswegen ist es in der Nähe von der Terrasse ungeschickt. Wenn man es aber an einer sehr praktischen Stelle hat, wo einem das wurscht sein kann, ob die Websen kommen oder nicht, dann kann man aus diesen Beeren eine ganz wunderbare rosa-rote Stofffarbe machen. Das ist lichtecht, aber nicht waschecht. Das heißt, mit mehrfachem Waschen geht es raus. Aber es geht ganz einfach, die Stoffe tut man erst so 2 Stunden in Alaun, das ist ein Kalium-Aluminium-Salz, das kriegt man in Apotheken, da tut man es beizen. Immer aufpassen, was bei dem Beizen eine Handschuhe anziehen und am besten so einen Mund-Nasen-Schutz drauf. Dann trocknet man die Stoffe und macht dann Pflanzensud, so 30 Minuten ungefähr, so viele Pflanzenteile, wie man hat, mit ein bisschen Wasser simmern lassen, abseihen und dann den Stoff reinlegen und dann trocknen lassen, hat es richtig eine schöne Farbe.
Färbepflanzen war einmal ein interessantes Thema.
Sehr interessantes Thema, aber ich darf das zu Hause nicht mehr ausprobieren. Ich habe einmal so eine Färbereihe gemacht und bin dann sehr geschumpfen worden.
Geschumpfen?
Ja, sehr. Seitdem mache ich das nicht mehr. Ich schaue es mir lieber an.
Die Färbung vom Laub ist unglaublich schön und im Gebirge ist es dann oft die Lerche, die ganze Berghänge erstrahlen lässt.
Das ist natürlich eine Schau. Ja. Das Herbstkleid von der Lerche, das sind ganze Berghelle, die sind golden und strahlen. Und mir kommt das immer so richtig vor, als ob die Lerchen das letzte Sonnenlicht vom Jahr noch in sich aufnehmen, das ganz Goldene drin haben, dann verlieren sie ja die Nadeln und die Kraft geht innen rein. Und im April, da platzt es wie ein lindgrünes Feuerwerk raus, als ob die neue Sonne daherkommt. Ich bin ganz begeistert von den Lerchen. Also Lerchen sind wirklich also wunderschönes und der Lerchen ist so, die Lerchen ist so ein alter Haus- und Hofbaum. Es hat früher geheißen, die saaligen Fräuleinwohner drin, also die Bergnymphen, die Gletscherfräulein. Und die saaligen, das sind die alten heiligen Fräulein, die eben aus dem Berg kommen und aufpassen auf die Familien, auf die Frauen und auf die Kinder. Und wenn man einen Lerchen als Hausbaum hat, dann passen die auf einen auf. Ich finde das eine wunderschöne Vorstellung. Und im Winter, da, wenn man es richtig braucht, haben sie ihre Kraft zusammengezogen. Vielleicht kommen sie in gute Stuben auch rein. Und im Sommer sind sie wieder draußen, wenn man selber auch draußen ist. Wer die Lerchen so noch nie gesehen hat, wenn die so richtig ihr goldenes Kleid haben, im Karwendel ist natürlich sehr, sehr schön, gerade über der Eng. Allerdings in die Eng zum Fahren im Karwendel ist halt das Problem, es geht immer furchtbar zu und es sind tausend Leute, ist jetzt nicht so mein Fall. Und es sind tatsächlich zu viele Autos für einen Naturgenuss. Wo aber wenig Autos sind, das ist, wenn man nach Ruhpolding fährt, nach Ruhpolding. Und da hinter diesem Bundesleistungszentrum von den Skifahrern, von den Langläufern, da ist das Naturwaldreservat Fischbach. Das ist ein Tälchen, das geht relativ flach erst rein, zum Staubfall heißt es. Und da sind an der Ostseite, an der ganz steilen Ostseite von dem Sonntagshorn, das ist der höchste Gipfel von den Chiemgauer Alpen, da ist ein Lerchenwald, ein richtiger Lerchenwald. Da sieht man die ganzen Waldstufen, erst nur ein bisschen Buchen unten, die schon schick gefärbt sind. Da kommen Fichten und Spirken und oben drüber die Lerchen. Und weil das ein Osthang ist, da leuchtet die Sonne so richtig schön rein. Und man kann sogar mit einem normalen Radl hinterfahren, so flach ist. Man kann ein Mountainbike haben. Und wenn man noch weitergehen will, dann kommt der Schmugglerpfad über den Staubbachfall. Da geht man unter dem Wasserfall, das ist allerdings ein bisschen versichert, aber man muss trittsicher sein, rüber nach Österreich. Da könnte man was schmuggeln. Eine Brotzeit zum Beispiel.
Oder ein Lerchenpick.
Oder ein Lerchenpick, aber da muss man erst einmal raufkommen.
Vielen Dank für den guten Tipp, liebe Astrid. Das ist Habe die Ehre am Mittwoch, Vormittag, 10.27 Uhr. Tja, jetzt verblieren langsam die letzten Blärme. Astrid, wie sagst du?
Ja, Blumer.
Blumer.
Blumer, ja.
Das ist nämlich ganz interessant. Also auf dem relativ kleinen Landstrich im südlichen Oberbayern gibt es drei verschiedene Ausdrücke eigentlich, weil in Richtung Pfaffenwinkel sagst du dann Blumer.
Und das macht eigentlich den Bogen dann von dir rüber vom Leitzachtal, übers Leitzachtal rüber zu mir in der Starnberger Gegend, Blumer. Blumer. Und dann
Blärmi, Blumer, Blumer.
Ja, genau. Also kommen wir also da zusammen.
Nicht. Ja, die Geranien, die sind ja nur richtig schön.
Die sind nur richtig schön, wobei die trocken werden. Das finde ich auch selten. Also normalerweise verblieren sie erst und werden nachher trocken. Und jetzt werden sie jetzt schon trocken und na, sind noch in voller Blüte. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit denen da soll. Aber es gab ja auch schon Jahre, da bin ich im September rausgerannt und habe meinen Mo angestachelt, schnell, weil es kalt geworden ist und wir ganz schnell alles reinholen haben müssen. Es sind dann noch warme da gekommen, aber da hat es dann den ersten Frost gegeben. Und das war jetzt heuer überhaupt gar nicht.
Die letzten Jahre war es oft so, dass Geranien eigentlich bis nach Allerheiligen dran waren, gell?
Das sowieso. Und auch Rosen findet man ganz spät tatsächlich noch, bis in Herbst rein, bis in November rein. Ringelblumen kann man manchmal sehen, bis ja, eigentlich in Dezember rein, wenn es nicht zu kalt wird. Obwohl es schon Herbst ist. Und mit der Herbstzeit, es können schon die ersten Fröste eigentlich immer kommen. Ab dem Herbstbeginn. Und da kann man natürlich auch streiten, was ist jetzt der Herbstbeginn genau oder wie lang geht er. Da gibt es verschiedene Einordnungskategorien. Zum einen ganz klar meteorologisch, da hat man im 19. Jahrhundert, wo man die Wetteraufzeichnungen begonnen hat, hat man einfach festgelegt, der meteorologische Beginn vom Herbst ist am 1. September und der endet am 30. November. Wobei das eigentlich bei uns schon noch Spätsommer ist. In dem Sinn, das passt jetzt nicht so ganz. Es gibt den astronomischen Herbst, der ist auch ganz klar definiert. Das ist nämlich dann, am sogenannten Herbstpunkt. Also wenn die Erde, der Beginn ist so im Herbstäquinoktikum, wenn die Sonnenbahn praktisch den Himmelsäquator von der Erde gesehen schneidet. Das ist immer um den 22. September. Heuer war es am 23. September genau um 8.49 Uhr, hat der Herbst begonnen. Ist es eine. Und dann, das finde ich eigentlich die sinnvollste Maßnahme, wobei man das aber natürlich nicht kalendarisch festlegen kann, weil es sich von Jahr zu Jahr verändert. Momentan ist die Tendenz auch ganz richtig, dass der Herbst ein bisschen später einsetzt und auch ein bisschen später endet.
Der phänologische Kalender.
Der phänologische Kalender.
Und da habe ich neulich eine Statistik gefunden, die sagt, dass mittlerweile der Herbst phänologisch gesehen, und das ist eigentlich das, was dann wirklich ist,
was wirklich ist,
um 18 bis 20 Tage länger waren es die letzten 30 Jahre.
Das kann auf alle Fälle sein. Das passt ganz gut zu der Beobachtung dazu. Es werden ja für die phänologischen Jahreszeiten immer bestimmte Zeigerpflanzen herangezogen. Man unterscheidet da in Frühherbst, Herbst oder Vollherbst und Spätherbst. Und der Frühherbst beginnt so mit der Blüte von der Herbstzeitlose. Und das ist festgelegt etwa Ende August bis Ende September. Und ich finde, es setzt immer später ein, jetzt gerade die letzten 3-4 Jahre, dass die Herbstzeitlosen teilweise ja bis Ende Oktober hinausblühen. Also momentan stehen es wirklich in voller Blüte oft. Die Herbstzeitlose, die ja angeblich von der Medea, von dieser Zauberin geschaffen worden sind, tödlich giftig. Schaut aus wie ein Herbstkrokus, so wunderschön lila. Die Medea, diese Zauberin aus der griechischen Mythologie, die hat 9 Nächte lang Pflanzen für einen Verjüngungstrank gesammelt und das fertige Gebräu ist dann einmal auf die Erde tropft und daraus ist die Zeitlose erwachsen eben. Und ja, da ist die Zeit stehen geblieben und man nennt sie ja nicht umsonst Winterhauch oder Giftkrokus, Teufelsblume, Spinnblume heißt es, aber die Spinnzeit damit beginnt. Wenn es eben nicht mehr warm draußen ist, dann beginnt die Spinnzeit, wo man reingeht und es passt wieder ganz gut dazu, dass es eben phänologisch ist. Mhm. Der Vollherbst beginnt mit der Blüte von den Astern. Die Astern, das ist auch ein bisschen eine moderne Interpretation tatsächlich, weil diese Herbstaster, die wir kennen, die ist ja eigentlich auch aus Nordamerika und erst in den letzten 300 Jahren bei uns als Zierpflanze verbreitet worden. Und ihr Blühbeginn markiert eben den Beginn von der phänologischen Jahreszeit Vollherbst, kann auch blühen bis in den November hinein. Festgelegt ist der Vollherbst eigentlich bis Ende Oktober, aber das stimmt eben auch nicht mehr. Ja, und dann kommt nur noch der Spätherbst, da setzt dann der Laubfall ein. Die Stieleiche verfärbt sich langsam. Momentan ist die Eiche noch gar nicht so verfärbt. Es kommt erst noch, ein bisschen trocken ist, aber nicht verfärbt. Und wenn dann die Stieleiche und die Lärche ihre Blätter oder Nadeln fallen lässt, dann beginnt der Winter. Und das ist meistens Anfang November bis, er geht bis Mitte Februar, aber es kann tatsächlich auch sein, dass es erst Ende November ist.
Mhm. Ein typisches Zeichen vom Vollherbst sind auch die Kastanien, die vom Baum runterfallen. Und du hast mir Kastanien mitgebracht, das gefällt mir jetzt ganz enorm. Eine Tüte voll Kastanien, die sind aber recht kleine, also sind keine Rosskastanien.
Nein, es sind ganz kleine, wobei es Rosskastanien natürlich auch in klein geben kann. Mhm. Aber da habe ich dann auch tatsächlich noch einen Wandertipp dazu. Ich glaube, mit den Kastanien, da müssen wir noch ein bisschen warten.
Dann verschieben wir das auf einen späteren Zeitpunkt.
Aber du hast natürlich schon recht. Es ist die kulturelle Zeit des Kastanienröstens, weil der Herbst ist nicht nur eine Zeit, die sich phänologisch durch Pflanzen beziffert, sondern es sind natürlich auch bestimmte Tage, die den Herbst begrenzen. Also beginnen mit der Tag- und Nachtgleiche und dann kam Ende am 26.09. der heilige Kosmas und Damian, da fängt das Laub zu färben an, reimt sich so wunderbar. Es sind natürlich Dinge, Erntedankfest kehrt rein, es kehrt der Gallustag rein am 15., jetzt wo man das Sauerkraut traditionell einmacht. Es kommen die Seelentage, die noch in den Herbst fallen, aller Heiligen, aller Seelen, der aller Hasen, Hubertustag, heilige Hubertus.
Darf man nicht vergessen.
Darf man auch nicht vergessen. Es geht über Leonhardi, das ist auch noch Herbst. Und dann hört eigentlich der Herbst auf mit mit dem heiligen St. Martin, ne, an dem man das letzte Kraut erntet, der Beifuß. Und das ist eigentlich dann, sagt man dann, wird das Wetter schlechter oder wird es definitiv kalter, kälter. Da ist dann der Herbst mit den goldenen Tagen eigentlich vorüber und das echte Herbstwetter.
Das ist dann der Spätherbst.
Das war dann der Spätherbst und da hört eigentlich dann der Spätherbst auf. Das Herbstwetter tatsächlich ist auch so eine Sache, die findet man zu bestimmten Tagen oder das Herbstwetter selber. Das ist ja eigentlich auch was Spannendes. In der Nacht ist es ganz kalt. Im Sommer, wenn die Sonne scheint, ist es richtig warm. Wir haben es jetzt gerade gesehen. Wir waren da am Herndl drum und sind hinaufgegangen und waren im Trägershirt und haben zum Runtergehen erst einmal eine Daunenjacke gebraucht, weil es einfach so eisig kalt war in der Nacht. Also es ist ein großer Temperaturunterschied. Es kann auf einmal kalt werden und ein Frost geben. Am nächsten Tag wird es wieder wahnsinnig schön und in der Sonne hat es 20 Grad. Also diese Herbstwetter mit den aber insgesamt fallenden Temperaturen, das ist schon sehr eigen. Es kann wechselhaft und unbeständig sein normalerweise, wobei sich das Wetter, diese Großwetterlagen auch in den letzten Jahren ein bisschen dahin geändert haben, dass sie länger stabil sind, egal ob es jetzt schön ist wie jetzt gerade oder im Mai, wo es so lang so kreislich war. Es bleibt länger eine stabile Wetterlage. Zum Herbst gehören aber auch bestimmte Wettersingularitäten, zum Beispiel diese Wettersingularität mit Herbst nennt man das bei uns. Das ist zwischen dem 3.10. und 10.10. warm und trocken, typischerweise.
Das ist ganz oft so, gell?
Ganz oft. Und dann gibt es den sogenannten Herbstwitterungsumschlag, so 13. bis 16. Da wird es auf einmal kalt und trocken. Es regnet kurz oder wird es kurz schlecht praktisch und dann wird es aber wieder trocken, aber kühler. Und das ist interessant, am Sonntag soll es nämlich, oder auf Sonntag soll es nämlich kurz ringen und dann kommt wieder die Sonne und es wird kälter, deutlich kälter, aber wieder sonnig eigentlich.
Ja, ich würde sogar sagen, das darf ja wieder passen.
Das darf tatsächlich wieder passen. Und was auch sehr, sehr spannend ist, ist, dass wenn es ein nebelreicher Oktober ist, dann weiß man, dass es einen schneereichen Winter gibt. Das ist auch nachgewiesen in einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Und wenn ein Oktober mindestens, eineinhalb Grad unter dem Durchschnitt ist, dann gibt es einen eher milden Winter. Und wenn er über dem Durchschnitt ist, dann gibt es einen eher kalten Winter. Und diese meteorologischen Anzeichen sprechen eigentlich für einen kalten, schneereichen Winter. Und das finde ich so spannend, weil es gibt nämlich Zeigerpflanzen, die einem auch über die kommenden Wetter erzählen können, zum Beispiel der Augentrost. Wenn der Augentrost sehr viel Blüten hat, dann wird es einen sehr schneereichen Winter geben, Durder. Und zum Beispiel der Weißdorn, der hat wahnsinnig viele Beeren, extrem viele Beeren, das spricht für einen sehr kalten Winter und das tut er auch gerade.
Na, interessant, dann kriegen wir also demnach einen kalten, schneereichen Winter.
Hoffe, ein Skifahrer.
War ja mal wieder Ski. Der Herbst steht heute bei uns im Mittelpunkt und natürlich auch, wenn die Astrid da ist, die Heilpflanzen des Herbstes. Astrid, Herbstzeit ist auch Wurzelzeit.
Das ist natürlich die klassische Zeit, um Heilpflanzen zu verarbeiten, wo man die Wurzeln braucht, also Wurzelstechzeit. Das kommt daher, dass jetzt die meisten Nährstoffe in den Wurzeln drin sind. Die Bäume ziehen ja das Chlorophyll zurück, so machen das alle anderen Pflanzen auch, also die ziehen sich in die Wurzeln zurück, die Nährstoffe werden eingelagert und es sind damit im Herbst am meisten Nährstoffe eben in der Wurzel. Wenn ich jetzt eine Pflanze in voller Blüte habe und ich stiche die Wurzel, dann ist da wesentlich weniger Inhaltsstoff an sekundären Pflanzenstoffen drin, als wenn ich es im Herbst oder vielleicht sogar noch besser im Frühling nehme. Im Frühling habe ich nur das Problem, ich finde die ganz schwierig, die Pflanzen. Erstens ist meistens der Boden im Frühling noch gefroren, und da kann ich nicht reinstechen. Oder ich weiß gar nicht, wo die eigentlich gewachsen war, weil ich oben gar keine Blattl mehr sehe. Und im Herbst sehe ich zumindest noch die Blattl. Dazu kommt, warum man es im Herbst nimmt, man hat eine relativ gute Lagerfähigkeit, weil sie eben diesen maximalen Nährstoffgehalt haben. Temperaturen sind meistens eher kühl. Das heißt, die Pflanzen sind weniger aktiv, haben auch weniger Wasser drin, die Wurzeln. Und ich kann sie nicht so leicht beschädigen beim Stechen. Die sind einfach trockener und gingen mal so nicht kaputt. Passt also sehr gut. Und naja, was man meistens macht, man schaut drauf, dass man wirklich nur einen Teil der Wurzel nimmt und nicht alles von der Wurzel, also nur was stehen lässt, damit die Pflanze wieder draus austreiben kann, damit man es nicht ganz zerstört. Oder wenn man für sich selber nimmt, dass man einfach Pflanzen, dann zweijährige Pflanzen, die man eigentlich für einen hohen Nährstoffgehalt im ersten oder für einen hohen Gehalt im ersten Jahr ernten würde, im zweiten Jahr nimmt, wenn immer noch sehr viel Inhaltsstoff drin ist, aber die Pflanze schon ausgesamt hat und sich weiter verbreiten kann.
Welche Pflanzen wären denn das, wo man die Wurzeln verwerten kann?
Also zum Beispiel eine klassische Wurzel zum Jetztstechen ist der echte Beinwell. Der Beinwell kommt von Bein wie Gehbein. Das ist eine sehr schöne Raublattpflanze. Wenn man hingelangt, das ist hier so eine Kurzunge. Die wächst da, wo es ein bisschen feucht ist, hat lila Blüten, sehr schöne, heißt auch Soldatenwurz oder Wundallheil. Es ist eine klassische Pflanze für Schäden an Sehnen, an Nerven und an den Knochen. Man macht darüber davon Umschläge und Salben, auch zur Ausheilung von Knochenbrüchen zum Beispiel. Innerlich darf man es nicht nehmen, weil sie Pyrrolizidialalkaloide hat, also krebserregende oder leberschädigende Stoffe. Und äußerlich ist es aber sehr hilfreich, um eben Schäden am Bewegungsapparat auszuheilen oder grundsätzlich zu heilen.
Beinwellsalbe gibt es wahrscheinlich auch in der Apotheke, wie man jetzt nicht selber.
Beinwellsalbe gibt es auch in der Apotheke, sehr oft auch zusammen mit Annika, wobei es man ein bisschen aufpassen muss. Annika gibt es ja viele Leute, die drauf sehr allergisch sind, weil es ein Korbblütler ist. Deshalb würde man da tatsächlich extra drauf schauen müssen, auch noch, dass es eine reine Beinwellsalbe ist, weil die eben weniger Allergien auslöst. Aber der Herbst ist natürlich nicht nur die Stechzeit, sondern das ist auch eine Zeit, in der bestimmte Krankheiten mehr vorkommen als andere. Und da gibt es auch tatsächlich Pflanzen, die jetzt zum Ernten sind, zum Verarbeiten, die genau dazu passen. Also zum Beispiel Erkältungen. Ne? Mhm. Also Klassiker, nach der Wiesen hat man so Wiesenschnupfen, Wiesengrippen. Die kriegt man auch, wenn man nicht auf die Wiesen geht. Es ist einfach im Oktober typisch Beginn der Schnupfenzeit, weil es einfach diese Unterschiede sind vom warmen Tag und der kalten Nacht und dann ist man wieder falsch angezogen, hat man sich einfach schlicht und ergreifend erkältet. Was man jetzt hätte, sind zum Beispiel die Hollerbeerl vom schwarzen Holunder. Wenn einem die Vögel was übergelassen haben, also ich bin da in einem kleinen Clinch immer mit unseren Amseln und werde da noch alles rumhupfen, weil die wollen mir immer nichts überlassen. Aber ich bestehe immer darauf, ein paar brauche ich schon, damit ich aus den Beeren einen Saft machen kann. Man muss das übrigens heiß entsaften immer, den schwarzen Holunder, weil er roh giftig ist. Und dieser rote Hollersaft oder schwarze Hollersaft, der enthält sehr, sehr viele Anthocyane. Das hat man vorher schon, das ist dieser rote Farbstoff. Wenn es sehr viele sind, wird es eben dunkel bis schwarz. Und die schützen die Zellen und sind sehr oft, diese Anthocyane sind sehr oft antiviral in Bezug auf Grippeerreger zum Beispiel, auf grippale Infekte. Und für virale Infektionen oder Erkältungen und überhaupt um das Immunsystem zu stimulieren, sind die schwarzen Hollerbeerl als heißer Saft ideal, aber auch tatsächlich die Beeren als Mousse zubereitet. Und was man
also ein Hollerkompott ist auch gut.
Hollerkompott, Hollergrötzel, was man alles macht draus, das ist eine typische Herbstspeise, um gesund in den Winter reinzukommen. Was auch von wegen Atemsystem typisch ist, ist, dass sich im Oktober gerade Asthma-Symptome, vor allem von allergischen Asthma, verschlimmern. Liegt auch wieder daran, es wird kühler, dieser Wechsel, der wird oft schlecht verdrungen. Und da gibt es eine Pflanze, eine Heilpflanze, die man eigentlich eher in Küche schickert hat, ist aber eine ganz, ganz große Heilpflanze, das ist nämlich die Küchenzwiebel. Der Küchenzwiebel, da gibt es viele, viele Arbeiten drüber, Forschungsarbeiten neueren Datums, dass der nämlich allergisches Asthma die Anfallshäufigkeit und die Intensität von Anfällen extrem verringern kann. Allein dadurch, dass man viele Zwiebeln isst. Frische Zwiebeln, getrocknete Zwiebeln, man kann die auch als Gewürz trocknet hernehmen. Und eine zwiebelreiche Kost, auch das ist eine relativ neue ein relativ neues Forschungsergebnis, senkt erheblich das Risiko von Herzinfarkten Und zwar kann man sagen, das ist einer der zentralen Bestandteile auch dieser sogenannten Mittelmeerdiät, dass man einfach sehr zwiebelreich isst und damit das Herz-Kreislauf-System wieder stärkt. Und es sind auch tatsächlich wenige allergische Asthma aus dem Mittelmeerraum bekannt, wo eben sehr viele Zwiebeln gegessen werden. Und für einen Anfallsfall oder wenn man weiß, man ist in dieser allergischen Schiene gerade drin, dann lohnt es sich sehr, viele Zwiebeln zu essen, um das runterzubringen.
Der Hustensaft, selber gemachter Hustensaft aus Zwiebeln, hilft gut?
Hilft hervorragend. Also ich mag Zwiebeln wahnsinnig gern, aber den bringe ich nicht alle. Das stimmt. Wo man auch die Zwiebeln tatsächlich sehr, sehr, sehr gut nehmen kann, ist als Ohrpäckchen bei Mittelohrentzündung.
Das ist dermaßen gut.
Es ist dermaßen gut. Ich tue gerne noch ein paar Tropfen ätherisches Lavendelöl drauf. Das dampft dann ja auch noch mit aus und nimmt den Schmerz noch mal mehr. Also da ist der Zwiebel ein absoluter Allrounder. Was man nicht machen darf, ist eine Zwiebel angeschnitten offen im Kühlschrank liegen lassen, weil ja nämlich alle Schimmelsporen, die im Kühlschrank sind, und es sind immer welche drin, das ist der schimmelreichste Ort des ganzen Haushalts, die nimmt der Zwiebel alle auf. Also entweder gleich am Kompost oder gleich aufessen oder trocknen vielleicht, schnell trocknen im Dörrapparat, aber nie offen wo hinlegen, außer man möchte den Kühlschrank von Schimmelsporen entgiften. Allerdings stinkt es halt dann nach Zwiebel.
Das war ein super Tipp jetzt. Noch ein Tipp, wie macht man Zwiebelsackerl? Also ich weiß schon, aber ich mache es nicht richtig.
Also Zwiebelsackerl, da tut man tatsächlich die Zwiebeln einfach in Scheiben schneiden und dann kann man, wenn es schnell gehen soll, einen Topf nehmen, einen umdrehten Deckel drauflegen. Auf diesen umdrehten Deckel legt man den Zwiebel, damit er sanft erwärmt wird, wenn das Wasser im Topf zum Kochen anfängt. Oben am besten noch einen anderen Deckel drauf, damit es nicht ausdampft. Und das gleich in eine Stopftaschentuch, wie gesagt, ein paar Tropfen Lavendelöl drauf und das zusammenbinden mit einem Bindfaden und dann in angenehmer Temperatur auch schauen, dass es nicht zu heiß ist. Gerade kleine Kinder sind da sehr empfindlich. Oder auch, wenn man Entzündung hat, mag man es nicht heiß haben, dann auf die Ohren legen.
Also ich kann nur sagen, wir haben es schon mehrfach gebraucht in der Woche und das hat gut geholfen.
Ach hey, das hilft immer sehr, sehr gut. Und was man momentan auch braucht, wenn man Kinder hat, die in Schulgänger, das ist was gegen Läuse. Weil jetzt ist nämlich die schöne Läusezeit. Das weiß ich, da kommt dann von der Schule immer ein Schreiben, Achtung, Läusealarm. Und dann wird alles zu Hause gekämmt und oje, haben wir welche, haben wir keine. Der erste Tipp bei Läuse ist natürlich, wenn das kommt, Haarspray, ganz viel Haarspray, so Hannelore Kohl, Betonfrisur, da gehen ja die nicht drauf, aber wenn es euch schon erwischt hat mit den Läuse, dann hilft auch sehr gut die Waldengelwurz, unsere heimische Engelwurz, die Samen davon, da macht man einen Tee draus und mit dem Tee nimmt man als Haarspülung zum Schluss. Es kann auch tatsächlich vorbeugend wirken, die mengen den Geruch einfach nicht, da springen sie nicht drauf. Und wenn man die schon mal losgehabt hat und es ist immer noch der Läusealarm in der Schule, unbedingt mit dieser Waldengelwurzsamen nochmal die Haare auswaschen von den Kindern und dann hat man hoffentlich sehr Ruhe wieder.
Und wo gibt es die Waldengelwurz?
Im Wald. Ist tatsächlich nicht käufig. Also es ist schon häufig, aber es ist nicht käuflich. Also es ist nicht in der Apotheke zu bekommen. Die Samen, die Wurzel von der Erzengelwurz gibt es. Das ist auch ein Mittel bei Erkältungen, Verschleimungen und sowas. Und die Waldengelwurz ist unser oberbayerisch-heimische Engelwurz. Es ist ein Doldenblütler, ein sehr schöner, der jetzt gerade am Verblühen ist und die Blütenstände stehen noch da. Und da könnte man die nehmen. Nur wenn man sich nicht mit Pflanzen auskennt, jemand mitnehmen, der weiß, wie sie sich vom Schierling unterscheidet.
Bei uns ist heute die Astrid Süssmuth zu Gast und in der kommenden Stunde reden wir unter anderem über das Thema Wintervorräte anlegen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit für uns. Jetzt gibt es dann zuerst die Nachrichten, den Blick aufs Wetter und auf die Straßen in Bayern. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Andreas Estner. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde unserer Sendung. Heute ist zu Gast die Astrid Süssmuth, unsere Kräuterexpertin auf BR Heimat. Und wir erfahren Kulinarisches, Heilsames und Staunenswertes über den Herbst. Der Herbst ist auch die Zeit, wo man Vorräte für den Winter anlegt. Traditionell und auch heute wieder. Also es ist wieder schwer in Mode gekommen. Astrid, was magst du zum Beispiel gern?
Also ich mag wahnsinnig gern die Quitten einmachen. Quitten sind eigentlich ein bisschen aus der Mode fast gekommen, weil sie relativ schwer zum Verarbeiten sind. Die schauen ein bisschen aus wie ein Apfel, hat aber einen Pflaum obendrauf, riecht ganz so süßlich. Und es ist so, meine Schwiegermama hat einen großen Quittenbaum im Garten. Sie konnte es selber nie verarbeiten, weil die einfach so hart sind zum Aufmachen, dass es mit den Händen gar nicht gepackt hat. Und ich merke es, wenn ich so einen ganzen großen Korb Quitten verarbeitet habe, ich habe echt Blasen an die Hände von den Messern, das zum Auseinandermachen.
Ja, wie macht man das? Muss man die abschneiden oder auseinanderschneiden?
Die Quitten, man muss sie erst abreiben, dass der Pflaum weg ist. Also den Pflaum muss man wegreiben, das bleibt mir sonst im Marmelade. Und das macht also eine ganz unangenehme Konsistenz. Es schmeckt ausgesprochen kreislich und pappt einem auch überall drauf. Also erst abreiben, dann muss man es schälen, also wie einen Apfel schälen. Mhm. Und dann tut man die Quitten aufschneiden. Eben, ich habe ein großes Messer und tue die richtig abdrucken mit Kraft und Schmack in Spalten und dann die Kernhäuser raus. Und dann kann man einen Kompott machen oder einen Mousse. Man muss sie tatsächlich sehr lange auch kochen oder köcheln lassen. Und dann schmeckt es ausgesprochen gut. Ich tue gern einen Kompott machen, zum Beispiel 2 Kilo Quitten mit 600 Milliliter Apfelsaft und 400 Milliliter Wasser, also insgesamt 1 Liter. Man kann auch einen Wein dazu tun, zum Beispiel. Dann Zucker die Hälfte noch, also 500 Gramm echten Zucker dazu. Man darf keinen Gelierzucker rein tun, weil die enthalten nämlich so viel Pektin, dass das von der Lore ganz hart wird. Man kann auch in was in der Marmelade haben möchte, ein bisschen Quitte rein tun, damit es einfach zusammenpappt wegen Pektin. Das Wort Marmelade kommt übrigens auch von der Quitte. Das ist vom portugiesischen Wort Marmelo für die Quitten. Und der Name Quitte, der ist ja auch ein bisschen komisch eigentlich, so ungewohnt. Das kommt vom griechischen Quidmalon. Das ist Quid ist eine Stadt in Kreta gewesen, Quidonia. Und Malum, Malon ist der Apfel. Also aus Kreta der Apfel praktisch. Mhm.
Sind Quitten gesund?
Quitten sind gesund. Quitten enthalten auch wieder Vitamin C tatsächlich. Sie enthalten aber auch sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe, also Antioxidantien zum Beispiel, die man damit aufnimmt und die unspezifisch, nennt man das, ins Immunsystem steigern. Also nicht gegen irgendeinen bestimmten Erreger, sondern man ist einfach gesünder nachher. Und wenn man das mit Wein lang kocht, dann ist der Wein ja auch weg. Nicht? Dann bleibt es auch gesund. Was anders gesund ist, wäre zum Beispiel die Schlehe. Die es jetzt schon gibt. Die Schlehen, auch wieder ein Stachelgewächs mit schönen dunklen Beeren. Und dieses Dunkle, wie beim Holler, das sind die Anthocyane, dieser rote Farbstoff, der drin ist, der per se schon einmal immunsteigernd ist, der antiviral leicht wirkt. Man macht gerne einen Schlehenlikör für ältere Herrschaften, also einfach angesetzt mit ein bisschen Candiszucker, die Schlehen Beeren. Man wartet am besten mit den Schlehenbeeren zur Ernte, bis einmal gefroren hat, weil dann werden sie süßer. Jetzt sind sie noch ganz, ganz herb und sie sind einfach nach dem ersten Frost dann süßer. Dann könnte man danach, man kann es auch natürlich ins Gefrierfach legen, damit sie einmal einen Frost abkriegen, aber also man kann warten. Allerdings muss man aufpassen, dass die Vögel nicht schneller sind. Die mengsen mich dann auch recht gern. Ne? Aber ein paar bleiben einem vielleicht
immer. Und man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht sticht.
Man muss sehr aufpassen, dass man sich nicht sticht, weil tatsächlich haben Verletzungen mit Schlehendornen eine überdurchschnittlich lange Zeit, bis sie ausheilen. Das ist also sehr erstaunlich eigentlich. Aber es waren immer schon ein ganz wichtiges Nahrungsmittel für die Menschen. Man hat bei Stonehenge was Nettes gefunden. Also es ist ja dieser große Steinkreis in Südengland. Da hat man gefunden, dass die Besucher von den Wintersonnenwendfeiern, die haben so eine Art Früchte-Fladenbrote gekriegt. Da waren Holzäpfel drin, es waren Haselnüsse drin, Eichelmehl, Schlehen und ein bisschen tierisches Fett. Von wem auch immer das dann war. Mhm.
Holzäpfel sind die Äpfel, die, also die wilden Äpfel quasi.
Das ist der wilde Apfelbaum, der gerne am Waldrand lebt.
Ja, und die Schlehe hat auch eine gute Wirkung auf die Gesundheit, hast du gesagt. Auch zum Beispiel nach Stress.
Es ist eine sehr gute stressstärkende Gabe eigentlich, wenn man wenn man Schlehe zu sich nimmt, zum Beispiel als Schlehenlikör, was natürlich einmal gemacht werden sollte, aber nicht ständig, weil ja. man kann ja ständig einen Likör trinken. Nicht? Aber man könnte ein Schlehenmus nehmen zum Beispiel und dieses Schlehenmus, also gemacht wie jedes andere Mus oder Marmelade, das senkt tatsächlich den Stresslevel und man ist nachher entspannter. Mhm. Also es schmeckt gut und macht entspannt. Mhm. Was anderes, was man momentan einmachen könnte, das wäre der Topinambur. Das klingt immer sehr lustig. Der Topinambur kommt eigentlich auch aus Amerika, also ursprünglich aus Mexiko. Und der wurde schon im 17. Jahrhundert bei uns eingeführt von französischen Auswanderern. Die haben den entdeckt, dass es eine Knolle ist, die man auch im Winter essen kann, die man im Winter noch stechen kann. Und das hat denen tatsächlich einige Hungerwinter geholfen, diese zu überleben. Und die haben es dann nach Europa geschickt. Schaut mal, was wir hier haben. Wurde bei uns eingeführt dann tatsächlich als ganz wichtiges Nahrungs- und auch Futtermittel.
Die Süßkartoffel.
Ja, heißt auch Süßkartoffel im 19. Jahrhundert. War das ein ganz wichtiges Nahrungsmittel, ist aber dann von der wesentlich ergiebigeren Kartoffel verdrängt worden, die auch noch besser schmeckt eigentlich. Sie schauen ein bisschen, Topinambur schaut ein bisschen aus wie eine kleine Sonnenblume. Das sind so gelbe Blüten, wächst auch hoch hinaus, so einen guten Meter hoch. Und wenn man es im Garten hat, muss man aufpassen, weil es breitet sich enorm aus. Also die Wurzeln machen einfach Ausläufer. Und am besten pflanzt man die mit einer Wurzelsperre. Wenn man es aber hat, dann kann man die tatsächlich auch den ganzen Winter über eigentlich noch ernten, wenn es halt nicht gefroren ist. Und jetzt beginnt die Erntezeit von diesen Wurzelknollen. Und die könnte man zum Beispiel einlegen, süß-sauer mit einem Zitronensaft und Senfkörnern, Weißweinessig, ein bisschen Honig und einem Wasser. Da macht man einen Sud draus, tut die Topinambur schön runterbürsteln, damit sie sauber sind, glorschneiden, kurz aufkochen und dann in das einfach zumachen und warten, bis es durchgezogen ist. Und es hält sich etwa ein halbes Jahr.
Und es ist auch recht gesund.
Topinambur ist sehr, sehr gesund. Das ist nämlich nicht nur stark sättigend und entschlackend, sondern es senkt auch tatsächlich die Blutfettwerte und ist appetithemmend. Das ist also, wenn man abnehmen möchte, eine ganz ideale Sache für so Herbstkuren. Na, wenn man sagt, man hat sie nach dem Urlaub im die Bikini-Fotos gesehen und jetzt möchte man vielleicht dieses oder jenes machen, dann etwas mehr Topinambur auf den Speiseplan. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass man relativ schnell, relativ gut abnimmt damit.
Ein Fettburner.
Ein Fettburner, ja, das wenn man so, so auf ja. Neideutsch sagt. Ja. Und wenn man Wintervorräte anlegt, dann sollte man aber, finde ich, auf die Spätzle draußen, also auch denken, Sonnenblumenkerne, wir haben immer so ein, zwei Sonnenblumen, da sammle ich dann die Kerne fürs Vogelhäusl. Mögen die Vögel eigentlich alle wahnsinnig gern, weil es einen hohen Nährwert hat. Es ist eine gute Energiequelle, der Geschmack, der wird also geliebt von den Vögeln. Und die fangen jetzt auch langsam tatsächlich schon zum Füttern oder damit sie sich daran gewohnen, dass es bei mir ein Futter gibt. Und wen ich auch jetzt tatsächlich bei mir im Garten schon futter, das ist der Igel. Wir haben einen Igel, der kommt immer nur im Herbst. Der ist im Sommer, ist kein Igel da, aber im Herbst kommt er. Und der sucht sich immer zum Schlafen am Platz unter unserem Holz. Und jetzt haben wir festgestellt, wenn man den füttert, dann kommt der besser durch den Winter. Und wir haben ein bisschen eine horkle alte Katze, da bleibt immer ein bisschen Katzenfutter über. Und zu dem Katzenfutter, der man dann tatsächlich ein paar Haferflocken rein, großes, altes Kraftmittel, die Haferflocken, das mag der sehr gerne und wir sehen, wie der dann gestärkt im Frühjahr wieder daherkommt.
Und jetzt gehen wir auf den Berg, weil der Herbst ist natürlich eine wunderbare Wanderzeit und auch, wie du sagst, eine Herbstkräuterwanderzeit.
Die Pflanzen machen natürlich diese Farbstimmungen aus. Die Natur zeigt die ganze Farbenvielfalt in Goldtönen sozusagen. Das sind ganz warme Farben, die Ruhe und Ausgeglichenheit natürlich fördern. Und so rote Blätter, die sind eine so Leidenschaft, die noch ist im Herbst. Und das strahlende Orange, das macht Freude. Und das Gold ist so der Reichtum von der Natur. Und das ist einfach perfekt auch zum Wandern, zum Gehen, weil es nicht mehr so heiß ist. Wobei es jetzt letzte Woche, wo wir unterwegs waren, es war also schon sauber heiß. Mhm. Also da hat es richtig dampfig Neidruck gehabt in so Latschengassen. Mhm. Das war handig. Aber die Luft ist klar.
Und die Luft, ja, die Luft ist so würzig.
Die ist würzig, die das riecht alles so gut noch. Es riecht richtig gut. Und ja, man sieht weit, es ist eine geringere Luftfeuchtigkeit, aber auch. Und es hat einen Glanz. Tiere sieht man und hört man. Die Hirschen röhren. Mhm. War jetzt ja gerade, dass ein Ehepaar gemeint hat, dass die Bären hinter ihnen her sind. Sie haben Bergwach gerufen, aber es waren eigentlich bloß Hirschen, die gerührt haben. Die sind ganz schön laut zur Zeit.
Ja.
Aber man muss tatsächlich auch im Herbst Obacht geben. Die Tage sind kürzer. Ich habe eigentlich schon immer Stirnlampen dabei, weil ich nicht weiß, wäre ich aufgehalten oder auch nicht. Wie lange bin ich unterwegs? Ist irgendwo ein Weg gesperrt? Wenn man auf Hütten geht, die können schon zu haben. Da erst einmal schauen. Und auch wenn es untertags warm ist, es wird kalt in der Nacht, sehr kalt, und der Boden, der kann auch schon rutschig sein.
Du hast uns einen Tipp mitgebracht, eine Herbstblumenwanderung auf den Blumenberg des Chiemgaus. Und das ist natürlich der Geigelstein.
Das ist der Geigelstein, das ist der zweithöchste Gipfel der Chiemgauer Alpen, da zwischen Priental und Tiroler Achen. Da wächst unter anderem die Herbstdrehwurz. Das ist eine relativ seltene Orchidee. Die Herbstdrehwurz, ich bin seit Jahren immer wieder hingegangen und habe gesucht, die zu finden, und habe es nicht gefunden. Wo war sie dann? Sie war in der Bretagne. Da habe ich sie endlich einmal gefunden. Aber wenn wir dann aufgingen, es ist ein schöner Weg. Und schauen wir mal, wie wir aufkommen vom Tiroler Achental aus.
So, und wir sind wieder unterwegs am Geigelstein. Was hast du noch alles gefunden? Also, beziehungsweise die eine hast du ja nicht gefunden.
Nein, die eine habe ich nicht gefunden. Also die Herbstdrehwurz, das ist eine relativ seltene Orchidee. Die soll eben am Geigelstein wachsen. Und ich bin seit 10 Jahren jedes Jahr brav im Oktober am Geigelstein dackelt und habe jede Alm gesucht und habe es nicht gefunden. Und überall ließ ich heuer, sind wieder ganz viel gewachsen. Ich habe es nicht gefunden. Und gehe jetzt im Sommer an der Bretagne, an der Atlantikküste spazieren, und wo stolpert ihr drüber? Ein ganzes Feld von den blöden Drehwurzen. Ich nehme an, wenn jemand nicht nach den Drehwurzen sucht, das kann man sich richtig vorstellen, das ist ein Stangl, vielleicht so 30 cm hoch, und wie eine Spirale gedreht mit weißen Blüten. Es schaut wunderschön aus, diese Herbstdrehwurz, und soll am Geigelstein wachsen. Aber ich habe es nicht gefunden. Man kennt es sofort, wenn man es nicht sucht, findet man es garantiert, ich werde es nicht finden. Aber ich mache es immer wieder, weil die Wanderung so schön ist. Und zwar kommen wir von dem Tiroler Achental, von Schleching aus, rauf über die Wursteinalm zur Wirtsalm am Geigelstein. Das ist die Ostflanke. Und da findet man schon die ersten Blüten, die jetzt ja noch in voller Pracht sind, zum Beispiel der Fransen-Enzian. Ein kleiner Enzian, vielleicht 10 cm groß, mit ja, hellblaue Blüten und Fransal droh. Wunderschön, 4 Blütenblätter. Ich schaue den immer ganz lang an, weil die Fransal so schön finde. Und dann geht man auf den Geigelstein selber. Das hat eine Kapelle drum, der Geigelstein, ein Kreuz. Da hat man eine wunderschöne 360-Grad-Aussicht auf den Kaiser, auf den Chiemsee. Man sieht wirklich alles. Und dann wird es richtig spannend. Man geht runter auf der Westseite, und da kommt man erst zur Oberkaseralm, und die ist bekannt, weil da die Oberkaser Mari war. Das war eine Sennerin, die hat ihr ganz Leben lang oben gewohnt. Vielleicht hast du von der schon mal gehört.
Ja, von der habe ich schon mal gehört. Auch im Winter.
Auch im Winter, ein ganz wildes Huhn. Und uralt war es, mit 84 Jahren ist dann eine Lawine drüber gegangen, 2009 über ihr Almhütten, hat nur noch der Kamin rausgeschaut, und sie hat erst nach 3 Tagen hat's einen Notruf gewählt, und dann haben sie es ausgeräumt und runtergebracht ins Tal. Aber das hat ja gar nicht taugt. Sie ist dann über Dachluken wieder eingestiegen in ihr zugeschüttete Hütten, und ein Vogelwild, sie ist vor einigen Jahren ist sie gestorben, dann hoch betagt, über 90 war es. Und an dieser Alm, der Oberkaseralm, da wachsen ganz viele Silberdisteln. Richtig viele Silberdisteln. Und das schaut aus, wie wenn es die Sonne vom Herbst war, die jetzt auf die Almwiesen liegt. Die leuchten raus, sind ja ein bisschen empfindlich allerdings. Man weiß, das ist dann eine sehr reine Magerwiesenalm noch. Wenn es nämlich überdüngt ist, also wenn zu viel Viech draufsteht, dann wachsen die nicht mehr. Überdüngung können es nicht leiden. Und im übertragenen Sinn, wenn der Körper überdüngt ist, zu viel Nährstoffe hat, wenn man nicht dann Verdauungsbeschwerden dafür kriegt, dann ist die Silberdistel wieder das richtige Heilmittel.
Ah, interessant. Wie kann man das nutzen, das Heilmittel?
Ja, das nutzt man am besten so, dass man es auf keinen Fall aus der Natur entnimmt, weil es so selten geworden ist. Und zwar deshalb, weil ihr Habitat zerstört wurde. Du kennst das wahrscheinlich nur aus die Berg, die war früher flächendeckend einem Tal. Aber durch Düngungen ist eben das alles zerstört worden, wird angebaut und man nimmt die Wurzel, das heißt auch Eberwurzel, das stinkt wie ein Wutschweindl, Maggi-Eberzeig. Und das trinkt man entweder als Tee oder als Tinktur. Man hat früher auch in Suppen gekocht. Und diese Suppen hat man Kranken verabreicht, die eine schlechte Verdauung hatten, die zu viel gegessen hatten oder die auch Darminfektionen hatten. Wegen der Silberdistel ist zum Beispiel auch Karl der Große selig gesprochen. Die Silberdistel heißt ja Kalina acaulis, also Kalina von Karl dem Großen, acaulis, ohne Stängel. Und das kam daher, weil das ganze Heer von Karl dem Großen war von der Ruhr, das ist eine Infektionskrankheit, eine Darminfektionskrankheit, war von der Ruhr befallen. Er hat inbrünstig gebetet abends und in der Nacht ist ihm ein Engel erschienen. Und der hat gesagt, tritt morgens vor dein Zelt, schieß einen Pfeil ab und das, was trifft, ist das Heilmittel. Aufgewacht, hinausgegangen, Pfeil ist in die Silberdistel, hat er sammeln lassen. Das ganze Heer ist gesund worden und gewonnen haben sie ihre Schlacht auch noch. Super Sache. Ja, also funktioniert hervorragend. Ja, und dann kann man runtergehen über die Briner Hütten. Das ist eine ganzjährig geöffnete Hütte am Geigelstor. Im Winter ist schöne Rodelbahn. Jetzt geht man nach dem Kaiserschmarrn gemütlich hinaus. Und da ist ganz was Spannendes, wenn man hinausgeht. Erst einmal ein gelber Teppich von Hornklee und Blutwurzen noch, die wachsen. Und dann kann man sehen, dass an den Bäumen besondere Flechten sind. Wenn man genau hinschaut, ist da in dem Gromm drin, unterhalb der Briner Hütten, sind noch Lungenflechten. Eben eine ganz echte Besonderheit. Und da weiß man, dass der Weg, dass die Luft an dem Weg richtig sehr gut ist. Noch.
Der Hornklee, der hat ja so einen netten Beinamen, nämlich Himmelmutter Schurhal.
Himmelmutter Schurhal deshalb, weil einfach das ausschaut wie so eine kleine Pantoffel. Und da kann man sich richtig vorstellen, wie da die Himmelmutter reingestiegen ist. Und diese gelbe Farbe ist auch was Besonderes. Die gelbe Farbe, die ist immer sehr stimmungsaufhellend. Und man hat tatsächlich festgestellt, der gelbe Hornklee wirkt angstlösend und stimmungsaufhellend. Gerade bei so Verstimmungen, wo es am Winter zugeht, wenn alles trieb ist, wenn es so Nee weht, wenn es herbstelt, dann wäre das eine richtig schöne Heilpflanze.
Auch gegen Schlaflosigkeit hilft er?
Gegen Schlaflosigkeit hilft er auch. Das war das eine, wo man wandern kann, aber in die Berg wandern ist das eine. Es gibt aber noch andere Orte in oder im ehemaligen Bayern, wo man auch wunderschön wandert. Und ich habe ja zu dir gesagt, zu den Maroni, da kommen wir schon noch drauf. Es war nämlich früher eine ganz besondere Gegend, auch zu Bayern gehörig, das ist die Pfalz. Die südliche Weinstraße, die hat Verquickungen napoleonischerweise, hat diese Südpfalz rund um Edenkoben, Neumarkt an der Weinstraße, zu Bayern kehrt. Und das war die Zeit vom Ludwig I. Und der war doch so ein großer Italien-Fan, der Ludwig I. hat ja das geliebt und Roma und den Vino und die schönen Frauen. Ne? Und in seinem Bayern, das wärmste Stückerl Bayern, war eben diese Pfalz. Und da hat er sich eine Villa bauen lassen im italienischen Stil für den Sommer, die Villa Ludwigshöhe, ohne Garten, was Besonderes oder Ausnahme damals, weil sein Garten waren die Weinberge, über die er geschaut hat. Und er wollte es richtig italienisch haben. Und ja, die Zeit der großen Hungersnöte wegen der Kartoffelpest, Ende der 1840er Jahre, da hat er ganz viele, über 500 Kastanienbäume, Edelkastanien, pflanzen lassen in dem Wald um und oberhalb der Villa Ludwigshöhe, die inzwischen, die da waren für die Versorgung des Volkes, für das italienische Flair. Und da kann man inzwischen tatsächlich wunderbar Maroni sammeln. Und wir waren gerade am Sonntag da und haben eben Maroni gesammelt. Mit Kind und Kegel ist man da unterwegs. Und es gibt eine wunderschöne Wanderung von der Villa Ludwigshöhe, die momentan leider renoviert wird und nicht zugänglich ist, aber wird wieder. Geht rauf auf eine alte Bergruine. Da kommen dann auch die mit der Bahn raufgefahren sind. Aber die haben das Beste versäumt, nämlich den schönen Weg durch den Kastanienwald durch, wo man sammeln kann. Und dann geht man weiter auf einen Berggipfel, einen kleinen, naja, Berggipfel, er ist halt 450 Meter hoch. Mhm. Aber da steht dann ein Ludwigsturm zu Ehren von Ludwig II. Also der war da auch. Und da kann man einen Rundweg über einen kleinen See machen und dann eben mit dem Rucksack voller Maroni wieder zurückkommen.
Und die hast du mir mitgebracht, diese Maroni. Esskastanien. Die sind ja in Bayern sehr selten. Ich glaube, in die Weinbaugebiete in Franken gibt es schon.
Da gibt es ein paar, aber einen richtigen Kastanienwald, den gibt es nur in der Pfalz tatsächlich. Und da ist es auch ein echtes Bürgerrecht, diese Maroni zum Sammeln. Und Maroni sammeln ist natürlich ein Spaß überhaupt. Die sind ein bisschen kleiner als die aus Südtirol, weil es heute tatsächlich schon kühler ist. Da wären es einfach nicht so groß. Die Inhaltsstoffe sind aber die gleichen. Mhm. Sie sind Kastanien zu essen, es ist sehr entspannend, sehr entstressend. Es ist eine echte bekannte Stressnahrung, wenn man geistig, körperlich erschöpft ist. Der Kastanienhonig ist sehr immunstimulierend, also der Honig aus den Blüten. Und noch besser wirkt es, wenn man die gerösteten Kastanien drin einlegt, dann hat man den doppelten Effekt. Und es schmeckt natürlich herrlich und macht einfach fröhlich. Und ich finde, das ist gerade, ja, für uns was natürlich, wenn wir den Kopf voller Ideen haben. Und für wen das besonders gut ist, das sind Jugendliche und ja, so Pubertierende. Die werden dann richtig entspannt drauf, wenn sie öfters Maroni essen. Und ich finde, vom Bild her passt es so gut. Stell dir mal vor, diese stachelige Frucht, die man eigentlich nur mit Handschuhen anklagen kann. Diese stachelige und alles spitz gezähnt, sogar die Blattrandel. Und es piekst alles. Und ja, wie so ein Teenager. Schau mir nicht an, red mir nicht an. Und wenn es aufgeht, dann ist innen drin die Maroni und die ist ja noch ganz weich, die Schale. Und ein Kratzer und dann ist kaputt und es ist alles so empfindlich. Da muss man Glacé-Handschuhe anziehen, weil es alles so empfindlich ist. Und die brauchen einfach ein bisschen Kraft und die ist drin in der Kastanie. Hat einen sehr hohen Nährwert übrigens, die Kastanien. Man geht davon aus, dass ein ausgewachsener Kastanienbaum mit seinem Mehl, also man röstet die und mahlt die dann, mit seinem Mehl einen Menschen über den gesamten Winter bringen kann mit allen Nährstoffen, die er braucht. Und das ist schon ein erheblicher Nährwert. Das war früher das Brot der armen Leute. Gibt es in Korsika zum Beispiel die Castagniccia, eine ganze Gegend, wo wirklich nur Kastanienwälder sind. Und man sollte mehr Kastanien essen.
Und einmal in die Pfalz fahren. Nicht bloß wegen dem Wein und wegen dem Saumagen, sondern auch wegen die Kästen. Ich finde es ja nett, weil der Pfälzer Weg, dieser Wanderweg, der heißt Kästeweg.
Ich kann es leider nicht natürlich aussprechen. Kästenweg, eben der Kastanienweg. Und das ist schon also was echt Besonderes. Auch für mich, wo ich früh unterwegs bin, da habe ich schon einmal richtig gestaunt.
Heute ist, da werden jetzt manche staunen, heute ist Michaeli.
Aber ich habe mich auch gestaunt. Es ist nach dem julianischen Kalender. Und das Michaeli wird tatsächlich auf die britischen Inseln noch nach dem julianischen Kalender begangen.
Man muss dazu sagen, das ist der alte Kalender, vor dem gregorianischen Kalender, den wir heute haben, gegolten hat.
Der vorher gegolten hat und es sind eben diese 11 Tage Unterschied. Wir haben Michaeli am 29. September und in England wird Michaeli eben am 11. Oktober begangen und da gibt es einen schönen Spruch, das heißt, at Michaelmas the devil puts his foot on blackberries, also an Michaeli stellt der Teufel seinen Fuß auf die Brombeeren drauf, macht Sinn deshalb, weil es nämlich dann zum Ringer anfängt und da werden die relativ schnell schimmelig am Strauch schon dran und dann soll man es nicht mehr essen. Das ist also der letzte Tag, wo man die ernten tut, die Brombeeren. Und da wird traditionell in England ein entweder so ein Pie draus gemacht, der Michaelmas Pie, das ist so ein flacher Kuchen mit Äpfel und Brombeeren, oder Michaelmas Dumplings, das heißt Michaeli-Gnädel. Ich wusste eigentlich gar nicht, ich dachte mir, das ist schon so eine Übersetzung, halt Dumpling-Gnädel, aber dass die echt auch Gnädel machen, das war mir neu. Und diese Michaeli-Gnädel, die machen sie mit einem Griebener Apfel, die Brombeeren, ein Mehl, ein bisschen Zucker und ein bisschen Margarine drin, um mit Milch zum Anrühren. Also eigentlich klassisches Gnädelrezept und das schmeckt also hervorragend gut. Mag ich recht gern. Also das wäre heute so der Tag, um das richtig zu machen.
Das alte Michaeli.
Das alte Michaeli.
Brombeeren gibt es ja viele, viele Arten, gell?
Ja, es verschiedene. Gibt, es ist un, echt erstaunlich, diese Übersicht über Brombeeren, die wir haben. In Bayern gibt es allein 132 Arten. Gesammelt werden die unter anderem im Botanischen Garten in Regensburg. Ich finde, die schauen relativ gleich aus, wobei manche kleinere, größere Blätter haben. Der Geschmack ist allerdings schon erheblich unterschiedlich. Und in Europa soll es 1000 verschiedene Brombeerarten geben. Finde ich also auch erstaunlich. Brombeeren werden immer mehr übrigens, hat vielleicht der eine oder andere schon beobachtet, weil sie einfach diese milderen, feuchteren Winter, die deren die richtig gut, die breiten sich aus und machen überall ihren NATO-Stacheldraht entlang, was auch wieder ein erhebliches Problem für den Umbau der Wälder in Mischwälder ist. Bei uns sterben die Fichten ja langsam ab, aber wenn sie dann alles mit Brombeeren zuwächst, ist es ganz schwierig, um junge Bäume aufkommen zu lassen. Mhm. Also die Brombeeren könnten in der nächsten Zeit ein Problem werden. Essen wir es auf, dann können sie sich nur noch vegetativ ausbreiten und nicht mehr über die Samen.
Ja, das ist tatsächlich so. Aber das war vor 30 Jahren auch schon so. Da ist es ja schon losgegangen, da ist es ja schon wärmer geworden. Da haben die Waldbauern schon in Niederbayern die Brombeeren mit der Hand raussicheln müssen.
Eine damit fürchterliche Arbeit. Eine fürchterliche die sind ja Arbeit. Wahnsinnig stachelig. Ja. Unterschied übrigens zu Himbeeren, die auch an gleichen Standorten gerne wachsen, aber nicht ganz so stachelig sind. Ja. Das ist, bei den Brombeeren ist die Blattunterseite immer dunkel oder grün und bei Himbeeren ist sie immer hell oder weiß. So kann man es eigentlich erkennen, weil beide haben eigentlich das ganze Jahr lang Blattl irgendwo noch dran und bei den Brombeeren ist immer dunkel. Mhm. Also heute wäre der Tag, die letzten Brombeeren zum Ernten und ich habe mir den Spaß gemacht, mir zusammenzustellen, was ich eigentlich im Herbst unbedingt alles machen muss. Also, Äpfel müssen wir pflücken, wir müssen Drachen steigen lassen, ein Lagerfeuer muss man machen, man muss an einer Weinprobe teilnehmen, eine Laterne basteln, in Nebel hinausgehen in der Früh, die letzte Blüte suchen, man muss unbedingt einen Zwiebelkuchen machen, ein Herbstblatt fangen und ein Kastanienpferdteil basteln.
Ach, schön.
Was hast du schon gemacht da vorher?
Äpfel gebrockt, ein paar, also Äpfel gepflückt. Ansonsten noch nichts.
Die Weinprobe, die müssen wir noch machen. Da darf heute gut passen, weil heute hat man nämlich nur einen Heiligen. Das wäre der heilige Bruno. Der heilige Bruno ist nämlich ein Weinheiliger. Und da kann man sagen, das wäre jetzt der richtige Tag für eine Weinprobe. Anders. Müssen
wir machen. Wir schauen ein bisschen voraus in den Herbst, in den Spätherbst, in den November. Es wird dunkler, es wird nebliger und da kommst du wieder zu uns ins Studio, nämlich
am 7. November mit dem Thema Nebelpflanzen und Totengedenken passend zur Jahreszeit.
Mhm. Freuen wir uns drauf. Liebe Astrid, jetzt ist erst 11:45 und wir sind schon fertig. Das gibt es ja gar nicht.
Das gibt es ja überhaupt gar nicht, aber wir können auch noch weiter ratschen.
Wir haben darüber geredet, was man alles sammeln kann für den Winter, wenn die dunkle Zeit kommt und die kalte Zeit kommt. Und mir ist da gerade jetzt noch eingefallen, die Kindergeschichte von Frederik, der kleinen Maus,
der
Farben sammelt.
Genau. Ich kenne es, ich habe es schon oft vorgelesen. Mhm. Das Farbensammeln ist natürlich genau das Richtige, was wir jetzt machen können. Und wir haben doch die Herbstblumen, die goldenen Rudbeckien. Die schauen ein bisschen aus wie so ein Sonnenhut, wie der rote Sonnenhut, nur in Gelb. Gelbe, strahlende, große Blüten mit einem braunen Tupferl in der Mitte. Hat ein bisschen so einen 60er, 70er Jahre Charme eigentlich. Da waren sie in die Gärten immer drin. Auf Tiffany-Lampen sieht man es auch ganz oft. Und dieses ja, blühende, goldene, weit in den Herbst bis November rein. Aha. Da nimmt man das natürlich mit. Und wenn man das vor der Haustür hat, im Garten, dann nimmt man auch die Farbe mit.
Rudbeckie
von einem Botaniker Ruth Beck aus dem 16. Jahrhundert, nach dem ist es benannt, ist übrigens wie der echte Sonnenhut, wie ein roter Sonnenhut, auch das ein Mittel bei Erkältungen immunstimulierend. Passend zur Jahreszeit kann man die Blüten als Tee nehmen, wenn man erkältet ist. Eine andere Farbe, der Frederik, wo ja viele Farben haben, das Gold haben wir schon, die wilde Malve, eine wunderschöne lila Farbe, heißt auch Käsepappel oder Waldmalve, das ist dieses weiche, schön blühende Malven, haben ja ein bisschen Schleimstoffe drin, auch wieder für Erkältungszeiten, blüht eigentlich bis zum ersten Frost an den Wegrändern, wird jetzt auch oft als Gründüngung an die Ackerränder gepflanzt, da sieht man es häufig, auch gerne als Gartenpflanze. Ja. Und wenn man noch mehr Blütenfarben haben will, dann wären das die Dahlien. Die Gartendahlien heißen auch oder hießen früher Georginen. Man nennt es eigentlich nur noch Dahlien jetzt fast. Und die gibt es in Rot, in Purpur, in Orange, in Hellgelb, in Violett, in Weiß, auch in alle Farben. Mhm. Sehr, sehr schön. Die sind ja auch erst aus Mexiko im 18. Jahrhundert zu uns gekommen worden und dann eben züchtet worden. Es gibt etwa 20.000 Sorten von Dahlien in als Pompon-Dahlie, als glatte Dahlie. Es werden in Bauerngärten gerne genommen. Man holt es auch als Schnittblumen rein, weil sie eben ja bis zum ersten Frost geerntet werden können als Schnittblumen. Am besten in der Frühe schneiden, dann sind sie nämlich am besten mit Wasser versorgt, ohne direkte Sonneneinstrahlung aufstellen und nachts kühl stellen, dann bleiben sie am schönsten. Mein Problem ist, ich darf ja gern mengen. Aber ich habe es nicht ein einziges Mal zusammengebracht, dass mir die Knollen austreiben werden. Schon, aber das Blühen, weil immer alle Schnecken da waren. Mhm. Das ist so ein Schneckenmagnet. Mhm.
Bei den Dahlien ist es ja so, da muss man ja im Herbst dann die Knollen ausgraben, oder? Und dann lagern bis zum Frühjahr.
Die muss man ausgraben und drin im Frühjahr bis zum Frühjahr lagern, trocken und kühl. Und kann es dann eben wieder einpflanzen, noch die Eisheiligen. Und dann treiben die eben aus. Und man sollte Schneckenzäune rummachen oder Bierfallen. Es funktioniert alles nicht. Ich habe es, wie gesagt, aufgegeben. Ich freue mich lieber an den Malven. Ich freue mich an den Rudbeckien, die jetzt blühen, ein paar Herbstastern. Und diese Farben sammelt ich wieder Frederik und geht damit in die dunklere Jahreszeit ein.
Wenn man das jetzt so schaut, also bis Mitte, Ende Oktober kann man seine Freude haben an den Blüten. Dann kommt der dunkle November, das sind aber bloß 4 Wochen und dann ist schon wieder Advent, dann kommt schon die Lichterzeit.
Dann kommt eigentlich schon die Lichterzeit und der November geht doch eigentlich auch schnell rum, weil da haben wir St. Martin und da kommt gerade rein mit dem Tanz. Also es ist schon einiges geboten, auch im November und irgendwie zur Ruhe kommen muss man auch einmal.
Das stimmt allerdings.
Bevor die Skizeit wieder anfängt, die Wanderzeit endet, ein bisschen Ruhe und dann fängt man schon wieder an mit den Skitouren.
Mhm, du denkst schon wieder an Skifahren, gell?
Ja, ich warte schon wieder. Ich habe mir schon meine Bretel angeschaut, ob ich die noch mal wachsen muss vorher.
Gut, vielen herzlichen Dank, liebe Astrid, dass du heute da warst. Das war wieder hochinteressant, haben wir viel gelernt. Und so viel Wissen kann man sich noch mal anhören, weil man gar nicht alles auf einmal versteht oder aufnehmen kann. Und dafür gibt es natürlich auch unseren Podcast dann im BR, in der BR-Mediathek.
Und es gibt auch wie immer eine Bilderstrecke mit den schönsten Herbstblüten.
Auf unserer Internetseite br-heimat.de. Astrid, mach's gut.
Ich sag Dankeschön und einen schönen goldenen Herbst.